Der DLRG-Podcast im Gespräch.
Jawohl! Ja, das macht Spaß und bringt Laune. Es sind zum Teil noch Ferien im Lande und da zieht es die Menschen mit ihren Kindern an den See oder an die See. Die DLRG will auch nicht die Spaßbremse sein, aber es gibt eben halt Regeln, an die man sich halten sollte. Sonst könnte es lebensbedrohlich werden. Es gibt nämlich die eine oder andere Überraschung in der See oder in dem See. Welche das sind, das klären wir jetzt im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch mit dem stellvertretenden Bundesarzt Reck Schäfer. Herzlich willkommen zum aktuellen Podcast im Gespräch. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Mein Name ist Achim Wiese. Heute mit mir im Gespräch Reick Schäfer. Er ist stellvertretender Bundesarzt der DLRG. Moin, Reick.
Moin, Achim.
Reick, du bist stellvertretender Bundesarzt der DLRG. Ich habe dich so anmoderiert. Und im richtigen Leben bist du ja auch Notfallmediziner und Arzt im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg. Du bist sozusagen Notarzt und das auch im Rettungsschrauber. Gab es da in diesem Jahr schon Einsätze, so Personen im Wasser?
Ja, gibt es in Hamburg leider öfter mal, weil immer wieder Leute auch in der Elbe baden gehen oder aber alkoholisiert ins Wasser gehen oder aus anderen Gründen. Dann steigt der Hubschrauber schon schnell mal auf und hilft mit bei der Personensuche im Wasser. Das freut mich dann immer besonders, wenn die DLRG-Einheiten aus Hamburg und Umgebung dann unten mit am Start sind.
Ehrenamtlich machst du Wasserrettungsdienst an der Ostsee. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, wo?
Auf Usedom, auf der sonnenreichsten Insel Deutschlands, mitten auf Usedom in Kölpensee, bin ich schon seit ganz vielen Jahren, seit 40 Jahren schon dort im Wasserrettungsdienst.
Obwohl sonnenreich, da bist du dir da sicher, es gibt ja einige, die behaupten, Fehmarn sei das.
Ja, das ist aber, glaube ich, ein alter Zopf. Also Usedom ist schon seit längerer Zeit die sonnenreichste Insel.
Was gibt es denn da so, oder was sind die häufigsten Einsätze so am Strand?
Ja, am Strand ist es gerade in diesem Jahr sehr häufig so gewesen, dass wir mit den klimatischen Bedingungen zu tun hatten, also der starken Sonneneinstrahlung und der großen Temperaturen, also der hohen Temperaturen der Hitze. So haben wir also vorrangig Kreislaufprobleme gehabt, gerade bei älteren Badegästen, die eben nicht genug getrunken haben oder die Wärme unterschätzt haben, die schon vorher Kreislauf vorbelastet sind. Und dann unter diesen Temperaturen bricht es dann doch zusammen. Ansonsten, Achim, wie jedes Jahr, wir haben mit Wespen zu tun. Im August werden die immer stärker, kommen immer mehr als im Juli und Wespenstiche in die Lippe, in den Mund, beim Essen, beim Trinken. Das ist natürlich auch unser Business fast täglich am Strand.
Oh, und die Dinger tun ja auch weh, also die wenn es dann dick wird.
Ja, sie sind auch nicht ganz ungefährlich, ne? Für die Luftwege. Aber das ist uns ja als Rettung schon mal nicht unbekannt. Und wir wissen ja glücklicherweise, dank unserer guten Erste-Hilfe- und Sanitätsausbildung, was zu tun ist.
Ja, da schneidest du ein gutes Thema an. Da frage ich dich doch mal als Mediziner, für wie wichtig erachtest du die sanitätsdienstliche Ausbildung unserer Einsatzkräfte?
Das ist eine kleine salomonische Frage. Also ich bin ein überzeugter Vertreter der Aussage, dass da, wo DLRG draufsteht, auch DLRG drin sein muss. Also wenn ich dort DLRG Wasserrettung auf meinem T-Shirt stehen habe, dann erwarte ich auch, dass ich im Wasser auf jeden Fall retten kann. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Aber wir wissen alle, und das ist auch kein Geheimnis, dass die meisten Notfälle vielleicht auch zum Glück am Wasser passieren und nicht im Wasser. Zumindest ist das im zentralen Wasserrettungsdienst so und auch bei vielen Binnenseen. Und deswegen halte ich es für absolut wichtig, dass zumindest ein paar Leute aus dem Team eine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung, also bis hin zur Sanitätsausbildung, drauf haben.
Der Sprung ins Wasser, Reick. Ich hatte das eben in der Anmoderation zu diesem Podcast schön akustisch dargestellt. Das kann für böse Überraschungen sorgen. Wie können die aussehen?
Naja, erstmal kennen wir ja das von den Baderegeln. In unbekannte Gewässer sollte man nicht reinspringen, weil sich da eben auch Untiefen befinden können. Wir hatten jetzt neulich in Hamburg einen Fall, wo jemand in ein ihm nicht unbekanntes Gewässer reingesprungen ist, kopfsprungmäßig, so wie er das fast jeden Tag getan hat. Aber eines Morgens stand halt eine Parkbank im Wasser, die irgendwelche Verrückte nachts reingeworfen hatten. Und sein bewährter Kopfsprung endete leider auf der Parkbank, was ihm eine Querschnittslähmung eingebracht hat. Glücklicherweise konnte er noch rechtzeitig aus dem Wasser gezogen werden. Also unbekannte Gewässer reinspringen, auch bekannte Gewässer, ist immer gefährlich, guckt immer genau hin, was ihr tut. Dann reinspringen ins kalte Wasser, gerade wenn man überhitzt ist, auch das kennen wir, das kann auch mal zu einem Reflex Thema führen, dass der Körper mit seinen Reflexen antwortet und es plötzlich zu einer Verlangsamung der Herzfrequenz kommen kann, bis hin zum Herzstillstand. Deswegen ist es immer schlau, sich vorher ein bisschen mit Wasser zu bespritzen, ein bisschen abzukühlen und dann erst hineinzuspringen. Mhm. Ja, und manchmal gibt es im Wasser auch noch andere Sachen, die mit uns Kontakt aufnehmen könnten.
Da kommen wir gleich noch drauf, Raik. Sag mal, aber so eine Parkbank, da steht ja nun nicht ein Schild, hallo, hier ist eine Parkbank. Wie bereite ich mich denn auf solche Dinge vor? Denn springen ins Wasser ist ja auch irgendwie mal schön.
Ja, aber man sollte halt vorher vielleicht nochmal schauen, ist das Wasser wirklich frei? Ne? In dem Fall hätte man das vielleicht sehen können, aber hier war die Gewohnheit da. Ich bin jeden Tag dort reingesprungen, da war nie was. Und plötzlich stehen da irgendwelche Gegenstände drin. Das ist natürlich gemein und hinterhältig, aber aus solchen Sachen kann man nur lernen und kann sagen, versucht vorher vielleicht mal nicht reinzuspringen, sondern da lang zu schwimmen und mal runterzutauchen, ob alles frei ist und macht dann erst den Sprung. Oder nutzt Sprungturmanlagen in Freibädern, die sind ja auch ausreichend sicher und kontrolliert.
Der Appell, Raik, ist angekommen. Nun hattest du ja schon angesprochen, auch beim Schwimmen oder schlichten Planschen kann man ja so einiges Unangenehmes im Wasser oder man kann dem begegnen. Was in der See und was im See, Raik Schäfer?
Ja, fangen wir vielleicht mal mit der See an. Also okay. Die klimatischen Veränderungen führen auch dazu, dass auch größere Mitschwimmer sich mal im Wasser aufhalten können. Wir haben in diesem Jahr häufiger Beobachtungen gehabt, dass auch Robben, Kegelrobben und ähnliche solche Geschöpfe sich näher an die Strände herantrauen. Also hier ist grundsätzlich zu sagen, das sind Wildtiere. Und wenn ich sowas mitbekomme, sollte ich Abstand halten zu diesen Tieren. Nicht heranschwimmen, nicht anfassen, nicht streicheln wollen. Das ist nicht denn ihr normales Feeling, was sie haben zu Menschen. Die sind nicht an die Menschen gewöhnt. Und es kann auch mal gefährlich sein. Auch solche Tiere können mal zubeißen oder sowas. Ja. Gleichwohl ist es so, keine Panik. Ne? Ich erinnere mich an so eine Durchsage am Strand. Liebe Urlauber, beunruhigen sich nicht, da draußen schwimmt eine Robbe. Die Leute sind fast übers Wasser nach draußen gelaufen, das sollte man auch nicht tun, also ruhig und besonnen bleiben, aber von solchen Mitbadegästen fernhalten. Mhm. Ja, an unseren offenen Wasserflächen, also Nordsee und Ostsee, haben wir es natürlich, gerade auch wenn das Wasser im Sommer dann zum Baden einlädt, mit Quallen zu tun. Das ist ein alljährliches Thema. Je weiter ich in den Salzwasserbereich reinkomme, also je weiter ich die Ostsee Richtung Westen besuche oder dann auch in der Nordsee, umso mehr habe ich dann auch das Risiko, dass ich auf nicht so ganz ungefährliche Quallen treffe. Die sogenannten Feuerquallen, die sind gut zu erkennen, sind tief violett oder fast durchgefärbt violett sehen die aus, haben sehr lange Tentakeln mit Nesselkapseln dran. Und wenn ich mit sowas Kontakt habe, macht das bei mir auch schon mal Haut Irritationen, es kann zu Vernässlungen, wie Verbrennung der Haut führen. Wenn ich so eine Tentakel durchs Gesicht ziehe, dann ist das auch unangenehm im Gesicht. Das kann schon brennen, schmerzen. Und es kann, wenn ich viele von diesen Nesseln abbekomme, kann das auch mal zu stärkeren Reaktionen führen, auch zu allergischen Reaktionen. Deswegen hier ein bisschen Vorsicht.
Ja, warte mal eben, aber was mache ich denn, wenn ich mit solchen Quallen in Berührung komme?
Da ist unser DLRG-Mitglied mit der ersten Hilfeausbildung gut beraten, denn wir wissen, was zu tun ist. Also wenn ich nichts weiter dabei habe, finde ich vielleicht ein bisschen trockenen Sand, den ich da drüber streue, wenn ich rauskomme aus dem Wasser. Das kurz antrocknen lassen, zum Beispiel mit einer Scheckkarte oder was ähnlichen, Personalausweis, Bankkarte oder sowas, das Ganze dann von der Haut abschieben. Unser Partner Nivea stellt uns ja auch jedes Jahr an den Stränden Rasierschaum in Dosen zur Verfügung. Das kann man auch auftragen, Rasierschaum draufsprühen, kurz warten und dann das Ganze wieder mit so einer Karte abschaben. Das ist allemal besser. Mit Wasser wird es nicht besser. Also mit dem Wasser, in dem ich gebadet habe, mag es vielleicht noch gehen, aber mit normalem Wasser, das kann zum Platzen dieser Nesselkapseln führen und macht es eher noch schlimmer. Also diese ersten beiden Verfahren, die ich geschildert habe, führen in der Regel zum Erfolg.
Also auf jeden Fall zu den DLRG-Einsatzkräften, die wissen, was zu tun ist.
So ist es.
Raik, wie sieht es denn so mit Muscheln aus? Die werden ja nicht nur gerne gesammelt, sondern liegen vielleicht auch dort, wo ich nicht damit rechne.
Ja, Muscheln stellen eigentlich bei uns nicht so sehr vor Probleme an der Nord- und Ostsee, zumindest nicht, was die Giftigkeit betrifft. Die Taucher kennen das aus tropischen Gewässern, dass es da sehr wohl auch Muscheln gibt, die man besser nicht anfasst, auch die Nesselpfeile abschießen können. Sowas haben wir bei uns eher selten. Hier ist eher das Problem bei Wattwanderern zum Beispiel, ne? Wenn die also durch das Watt laufen und ich habe dort eine große Muschel liegen, die mit der Kante nach oben liegt, dann kann es schon mal zu Schnittwunden an den Füßen kommen, wenn ich da drauf trete mit meinem Gewicht. Das ist wie eine normale Schnittwunde zu behandeln, also entsprechend nicht das an mir selbst habe, kurz ausspülen und keimarm abdecken und entweder gibt es eine normale Wundheilung und wenn nicht, dann muss ich halt einen Arzt aufsuchen. Hoffentlich bin ich gegen Wundstarrkrampf geimpft, dann sollte eigentlich einer normalen Heilung nichts im Wege stehen. Sonst haben wir mit Muscheln eher weniger zu tun. Ganz kurzer Nebensatz noch zum Sammeln von Muscheln. Da kommt dann meistens auch dazu das Sammeln von Bernstein.
Ah, okay.
Da gibt es auch Gebiete, die besonders prädestiniert sind. So haben wir das auch auf Usedom. Und leider haben wir hier jedes Jahr wieder ein bisschen das Problem, dass es etwas gibt, was einem Bernstein ähnlich sehen kann. Das ist Phosphor, der im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde und im Ersten Weltkrieg. Leider sind viele dieser Granaten in den Meeren verknappt worden nach Ende des Krieges. Und immer wieder brechen solche Sachen auf und geraten dann mit der Welle, mit der Brandung an das Ufer. Wichtig ist also, wenn ich solche bernsteinähnlichen Gegenstände finde, aufpassen, wenn ihr die anfasst, wenn das irgendwie, Bernstein ist ungefährlich, aber Phosphor sieht so ähnlich aus wie Bernstein. Sobald der aus dem Wasser rauskommt, fängt er an zu brennen an der Umgebungsluft. Und wenn ich so einen Stein in die Tasche stecke, macht das ganz böse Brandwunden in der Tasche. Ich kriege das also auch nicht wieder aus. Das würde nur unter Wasser anhalten, diese Verbrennung. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Gibt's ausreichend Merkblätter auch bei uns bei der DLRG dazu. Dass dann euch nichts passiert. Wenn Leute kommen mit solchen Verbrennungen, auch hier wie Verbrennungen zu behandeln, wenn das größerflächig ist, braucht es auf jeden Fall einen Arztkontakt hinterher.
Wie erkenne ich denn, dass das nun eben Phosphor und kein Bernstein ist?
Ja, solange wieder im Wasser liegt, kann ich es schwer unterscheiden. Wenn er aus dem Wasser rauskommt, würde er an der Luft beginnen zu brennen. Also das würde ich, wenn ich den auf der Hand habe, relativ schnell merken.
Ja.
Vielleicht schnippe ich den Stein erstmal rüber und beobachte ihn und gucke mir ihn an, bevor ich ihn an die Hand nehme. Form in die Tasche stecken, auf jeden Fall genauer angucken.
Okay. Raik, Algen, wie gefährlich sind die denn?
Ja, Algen sind unangenehm beim Baden. Wir haben verschiedene, wir haben braune Algen, wir haben grüne Algen, wir haben das Seegras, was auch gerne immer mit als Algen bezeichnet wird. Das sind ganz normale organische Produkte der Meere, mit denen wir eigentlich keine Probleme haben sollten. Es gibt eine Besonderheit, das sind die bekannten Blaualgen.
Ja.
Die sehen erstmal an sich auch nicht besonders gefährlich aus, aber wenn das Wasser sehr warm ist und der Sommer ist dafür geeignet, dann schwimmen diese Algenteppiche auf der Wasseroberfläche und beginnen zu blühen, die Algenblüte.
Ja.
Das machen auch die anderen Algen übrigens, aber bei den Blaualgen ist es so, dass sie Cyanobakterien freisetzen können, also Cyanostoffe. Cyano heißt also blau-gelbe Stoffe freisetzen, was dieser Algengruppe auch den Namen gibt. Diese Absonderung, diese Pollen, die bei der Algenblüte freigesetzt werden, die können für die Menschen problematisch sein. Die sind giftig und können Allergien auslösen. Deswegen wird das Wasser überwacht, auch von den Gesundheitsbehörden, auch von uns. Wenn solche Blaualgenteppiche gesichtet werden, sollte man immer die Gesundheitsbehörden informieren. Die kommen dann vor Ort, schauen sich das an und müssen dann unter Umständen auch mal Strände sperren.
Das ist aber unabhängig von Küste, also Meer oder eben dem See, richtig?
Das ist richtig, das kann es auch in Binnengewässern geben.
Ja, das heißt also, wenn Blaualgen vorhanden sind, dann würden wir als DLRG sozusagen die rote Flagge setzen, also mehr oder weniger Badeverbot.
Ich würde bei dem Verdacht, muss man halt schauen, wenn ich das Gebiet schon kenne oder wenn sich das in Nachbarorten schon angedeutet hat, ja. Ansonsten würde ich unbedingt Rücksprache mit den Gesundheitsämtern halten, wenn man noch nicht so erfahren ist. Dazu fliegen übrigens auch die Flugzeuge vom Bundesgrenzschutz und verschiedene andere Firmen immer wieder die Küsten ab und kontrollieren auch diese Algenteppiche, ob es so einen Verdacht gibt für Blaualgenansammlungen.
Ja, ja.
Aber ansonsten, klar, wenn es nicht anders geht, muss die rote Flagge hoch.
Es gibt ja auch immer oder es wird immer viel gesprochen von Pflanzen im See oder Fluss. Was hat das damit auf sich?
Ja, das ist diese sogenannte Schlingpflanzenproblematik. So landläufig könnte man sich vorstellen, als ob da irgendwelche Pflanzen lauern, so wie Kraken, die darauf warten, dass jemand vorbeischwimmt, um den dann zu umwickeln und nach unten zu ziehen. Das ist natürlich nicht so. Also so eine fleischfressende Schlingpflanze gibt es nicht. Gleichwohl ist es so, dass Wasserpflanzen natürlich auch lange Austriebe haben können, die bis unter die Wasseroberfläche reichen können. Wir kennen auch Seerosen, die auf dem See schwimmen, die wurzeln ja auch tief. Also solche Pflanzen, die sich im Wasser befinden, wenn ich da durchschwimme durch solche Pflanzenteppiche, durch meine Schwimmbewegung kann es schon dazu kommen, dass mich solche Pflanzenfäden dann auch umschlingen in dem eigentlichen Sinne. Wenn ich jetzt anfange zu strampeln und zu treten, dann kann es natürlich sein, dass ich mich immer weiter dort reinwickle und je nachdem, wie fest die im Boden sind, kann es dann schon schwierig sein. Deswegen haben wir ja mal bei der DLRG gelernt vor längerer Zeit, wenn ich also in so einen Pflanzenbesatz rein versehentlich auf den Rücken legen, auf dem Wasser, leichte Schwimmbewegung, nur mit den Händen, nur mit den Füßen und aus diesem Pflanzenteppich wieder rausschwimmen.
Also auch gleich die erste Hilfemaßnahme von unserem Bundesarzt. Reik, es gibt ja noch eine Begegnung mit Fischen, also mit Haien brauchen wir nicht zu rechnen in deutschen Gewässern, auch nicht an der Küste. Aber größere Fische, ist das einfach nur unangenehm oder was kann uns da erwarten?
Also normalerweise weichen Fische aus, wenn wir ins Wasser gehen oder irgendwo schwimmen. In unseren Binnenseen gibt es eigentlich keine richtig gefährlichen Fische für uns und schon gar keine, die uns angreifen würden. An der See kann es schon mal sein, dass man auch mal mit giftigeren Vertretern in Kontakt bekommt. Also Seeigel haben wir nicht so, aber das Petermännchen zum Beispiel ist auch in unseren Gewässern heimisch. Das ist also ein Fisch, der... Das Petermännchen.
Ja, okay.
Das ist ein Fisch, der giftige Stacheln, also giften Stacheln hat, wenn man da drauf tritt, das könnte ein bisschen unangenehm werden. Ansonsten, wenn ich mal auf eine Flunder trete, das merke ich, oder auf eine Scholle, die wird dann weg wollen, das ist ungefährlich für uns. Das macht keinen Schaden. Eine Sonderform von Fischen, wir hatten vorhin schon mal die Muscheln beim Sammeln. Es gibt noch Muscheln, die wir im Wasser antreffen können. Die sind vielleicht unangenehmer, vielleicht zur Ergänzung noch. Das sind die Seepocken oder Miesmuscheln, die an Pfählen, an Holzpfählen, wie wir das kennen, von Buhnen oder von Pfahlbauten im Wasser, dran wachsen. Das hat auch damit zu tun, diese Buhnen sind zum Beispiel auf Usedom gibt es auch in vielen anderen Küstenabschnitten, die dienen ja dem Küstenschutz, sollen die Sanderosion, die Ufererosion etwas einschränken. Da haben wir immer wieder Probleme, auch im Wasser. Das hängt damit zusammen, dass es ja Holzpfähle sind, die im Wasser stehen in der Regel, die immer so einen schmalen Spalt dazwischen haben. Und jeder, der sich noch ein bisschen an Physik erinnert, wenn das Wasser draufdrückt auf diese Buhnenreihe, kommt die ja nie von vorne, das Wasser kommt ja meistens ein bisschen schräg mit dem Wind mit, dann wird das Wasser durch diese Zwischenräume durchgepresst. Und großer Querschnitt auf kleinen Querschnitt, erinnert man sich vielleicht noch an Physikunterricht, da steigt die Strömungsgeschwindigkeit extrem an. Das führt dazu, dass auf der wellenzugewandten Seite der Buhnen ein Sog wahrgenommen wird. Man wird also rangezogen an diese Buhne.
Ja.
Das ist auch je nachdem, wie stark Welle und Strömung sind, auch sehr unangenehm. Und da geraten Badegäste schnell in Panik. Und das kann auch zum Ertrinkungsunfall dann führen in der Konsequenz. Wenn ich jedenfalls an diese Fehler rankomme, sei es im Spiel aus Spaß oder weil ich draufklettern will oder aber auch durch diesen Sog, dann komme ich unweigerlich in Kontakt mit Seepocken, Miesmuscheln, die an diesen Baumstämmen dort wachsen und die machen Schnittverletzungen an der Hautoberfläche. Also wenn jemand von den Buhnen weggeholt wird von uns und der kommt nach draußen, sieht er aus, als ob der frisch geschlachtet ist, das blutet relativ stark im Wasser, im salzigen Wasser noch stärker. Ist zwar in aller Regel nicht lebensgefährlich, aber sehr unangenehm, brennt und macht natürlich auch wieder Panik, wenn ich solche großen Blutflecken sehe. Dann. Also das wäre vielleicht noch eine Besonderheit zu Muscheln im Wasser. Ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich fast alles erschlagen, was es so gibt.
Also auf jeden Fall Vorsicht, wenn ich dann ins Wasser gehe, damit ich auf keine üblen oder unangenehmen Überraschungen stoße. Reik Schäfer, stellvertretender Bundesarzt der DLRG, zu eben genau diesen bösen Überraschungen, denen wir im und am Wasser ausgesetzt sind und möglicherweise begegnen. Reik, dir herzlichen Dank für das nette Gespräch. Noch eine schöne, vor allem auch ruhige Saison auf Usedom. Grüße die Wachmannschaft und ich wünsche dir auch noch gute Zeit in Hamburg und möglichst wenige Notfalleinsätze. Und bis dahin, tschüss Reik.
Ja, Achim, herzlichen Dank. Ich grüße auch alle unsere Wachgänger an Nord- und Ostseen, an den Binnenseen, dass die Saison möglichst unfall- und gefahrenfrei zu Ende geht.
Und Sie sind die besonderen Einsatzkräfte der DLRG. Ich sage immer solche Art GSG 9, sportlich, attraktiv, jung und eben voll ausgebildete Kräfte für genau die Fälle, in denen besondere Hilfe nötig ist. Die Strömungsretter der DLRG. Wie man genau das wird, was dazugehört und welche Voraussetzungen mitgebracht werden müssen, das klären wir nächsten Sonnabend hier im DLRG-Podcast im Gespräch mit einem aktiven Strömungsretter, Alexander Gottschalk des Ortsverbandes Traunstein-Siegsdorf in Bayern. Und ihr denkt bitte daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify und sonstige Dinge überall, wo es eben Podcast zu abonnieren gibt. Oder ihr klickt euch auf dlg.de/podcast. Vergesst bitte eure Kommentare nicht, die interessieren uns natürlich auch. Oder eine Mail an podcast@dlg.de. Bei Facebook und Instagram bitte auch teilen, wie auch die Bewertung hinterlassen. Mein Name ist Achim Wiese, schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend, man hört sich.
Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.